In der zweiten Stunde haben wir heute im Studio einen Studiogast. Und zwar ist das Markus Hammerschmidt. Er ist Autor von der Erzählung, die jetzt ganz neu ist, Die Teufelsinsel. Und Markus, hallo, ich begrüße dich.
Hallo Carla, hallo.
Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Vielleicht stellst du dich am Anfang, dass die Hörer und Hörerinnen da draußen wissen, wer du überhaupt bist und was du schon alles gemacht hast, einmal ganz kurz selber vor.
Okay, ich weiß nicht, ob das reicht für alles, aber ich bin Markus Hammerschmidt. Ich stamme ursprünglich aus dem Saarland, bin zum Studium nach Tübingen gekommen und habe dort dann 35 Jahre verbracht. Letztes Jahr bin ich umgezogen in eine andere kleine Stadt in der Umgebung von Stuttgart. Ich bin Schriftsteller, Journalist und Fotograf und habe eigentlich angefangen ganz früh mit Gedichten. Das hat dazu geführt letztendlich, dass ich letztes Jahr endlich einen Gedichtband hatte namens Der Brief des Nachtportiers. Und dieses Jahr habe ich dann endlich auch diese Erzählung bei einem Verlag hier in Tübingen, J.J. Heckenhauer, herausbringen können, die mir aufgrund ihres Themas und ihres Helden, ehrlich gesagt, am Herzen liegt.
Ja, was heißt denn sehr, sehr früh für Gedichte begeistert? Wie alt warst du bei deinem ersten Gedicht?
14.
14 und das wirklich sehr, sehr früh. Und wann hast du dein erstes Buch oder den ersten zusammenhängenden Text geschrieben?
Zusammenhängende Texte habe ich lang vor meinem ersten Buch geschrieben. Es kamen damals kurze Geschichten zuerst 1988 bei der lang vergessenen Edition Walfisch hier in Tübingen raus. Mein erstes Buch 1995 war bei Suhrkamp Der Glasmensch.
Okay. Ja, du sagst, du hast mit 14 schon Gedichte geschrieben. 14 ist jetzt vielleicht nicht für alle das Alter, wo man sich schon für Gedichte interessiert. Was hat dich da so gepackt? Also wie bist du auf diesen Pfad gekommen?
Ja, das ist wie soll ich sagen? Ich wollte ein Mädchen beeindrucken, die ein Fan von Hermann Hesse war. Und sie war besonders beeindruckt von Hermann Hesses Gedichten, was ich heute nicht mehr bin. Und ich sah es als einen möglichen Weg zu ihrem Herzen. Es hat nur teilweise funktioniert.
Naja, aber immerhin hat es dir die Tür geöffnet zu der Schriftstellerwelt. Deshalb ja. War es ja trotzdem ein Teilerfolg, würde
ja,
ich sagen.
Ja, durchaus.
Und was war dein erstes Buch? Was hatte das für einen Titel?
Das erste Buch, wie gesagt, Der Glasmensch, das waren Science-Fiction-Erzählungen, okay. 1995 da.
Mhm. Wow. Und deine jetzige Erzählung, Die Teufelsinsel, erzähl uns darüber, um was geht's denn genau?
Die Teufelsinsel beschäftigt sich mit der Frage, mit einer ernsten Frage, die uns Deutsche wahrscheinlich besonders angeht, noch eher als vielleicht andere Nationen. Die geht um die Frage, was machen wir eigentlich mit politischen Großverbrechen? Wie können wir die bestrafen? Erstens, ohne selber in den Verdacht der Barbarei zu geraten. Zweitens, um zu verhindern, dass sie wieder geschehen. Und meine Geschichte spielt in einer Welt, vielleicht in 20, 30 Jahren, in der eine Art Nebenweltregierung sich etabliert hat. Großzügigerweise kann ich als fantastischer Autor das einfach setzen, ohne begründen zu müssen, wo das herkommt, die sich der Wohlfahrtsausschuss nennt. Diese Weltnebenregierung ist eine Art, wie soll man sagen, Super-UNO on steroids. Sie hat es geschafft, sich politisch-militärische Macht zu verschaffen und sie versucht tatsächlich gegen die im Unterschied zur alten, impotenten UNO Weltrecht durchzusetzen. Und ein Teil davon ist die Bestrafung von Leuten, deren Wirken oder Unterlassen mehr als 50.000 Menschenleben gekostet hat. Das ist das Quorum in der Teufelsinsel dafür, dass der Wohlfahrtsausschuss dich auf die Teufelsinsel schickt, wo du zusammen mit anderen Großverbrechen, also anderen Leuten deiner Art, die dich sehr gut verstehen, deinen Lebensabend verbringen kannst, isoliert vom Rest der Menschheit.
Die Insel heißt Teufelsinsel. Warum?
Sie heißt eigentlich Sonderobjekt C1. in der Bürokratensprache des Wohlfahrtsausschusses. Aber sie hat sofort den Spitznamen Teufelsinsel angenommen, weil die Teufelsinsel eine Verbannungsinsel der Franzosen war seit, glaube ich, dem 18. Jahrhundert oder sogar dem 17. unter entsetzlichen Bedingungen. Dort hat es berühmte Gefangene gegeben, zum Beispiel Dreyfus, den zu Unrecht beschuldigten Offizier der französischen Armee, der dort Jahre verbracht hat und schwer krank geworden ist und versucht hat, irgendwie seine geistige Gesundheit zu bewahren. Ja.
Die Teufelsinsel, die kann auch fahren, die kann sich bewegen.
Richtig.
Warum kann sie das?
Das ist eine strategische Entscheidung, um sie weniger angreifbar zu machen. Also man könnte sie auch noch irgendwie als U-Boot irgendwie anlegen, aber das wäre dann wohl etwas zu teuer geworden. Sie soll nicht zu leicht erreichbar zu sein für Leute, die diese Schwerverbrecher, die politischen Schwerverbrecher vielleicht befreien wollen. Im Verlauf der Erzählung kriegen wir mit, dass es durchaus die Gefahr besteht. Ja.
Und hattest du eine echte Insel im Kopf, also auf der du schon mal warst, als du das Szenario von der Teufelsinsel beschrieben hast? Oder hast du dir das komplett selber neu ausgedacht?
Naja, es gibt also, wie soll ich sagen, literarische Vorbilder und ich kenne jetzt nicht die echte Teufelsinsel, wie die bewachsen ist oder nicht. Ich hatte eher so ein generisches tropisches Eiland mit ein paar Palmen und vielleicht ein paar verfallenen Hütten, das allerdings jetzt an seine Aufgabe angepasst worden ist. Und wie gesagt, es ist künstlich erstellt auf den Decks, auf den Aufbauten von 10 speziellen Schiffen. Das sind diese gigantischen Schiffe, die Ölbohrinseln an ihre Einsatzorte bringen. Und die wurden zusammengefasst, um einen Unterboden für diese fahrbare Insel zu geben. Und in der Geschichte wird ja auch der Held einmal von einer der Bewohnerinnen der Insel in den Bauch eines dieser Schiffe geführt, damit auch dem Leser klar ist, diese etwas bizarre Situation, dass wir hier eine fahrbare Insel haben.
Ja, wenn es die Teufelsinsel wirklich gäbe, würdest du gerne hin, um dir das mal in echt anzuschauen, oder hättest du denn doch so ein bisschen mehr Respekt davor?
Sagen wir es mal so. Die Art von Menschen, die dort gefangen gehalten wird, die hat ja fast, so wie es auch im Text aufscheint, eine fast spürbare Aura des Bösen. Das sind Leute, die keinerlei Gewissen haben, die unter Garantie würden sie befreit, genau das, was sie vorher getrieben haben, weitertreiben, weil das ist das Einzige, was sie wirklich wollen. Es ist das Einzige, was sie wirklich wollen. Sie wollen andere vernichten oder unterdrücken. Und in der Gesellschaft von solchen Leuten zu sein, kann ich mir jetzt nicht besonders nett vorstellen. Unabhängig von der Tatsache, dass natürlich das gesellschaftliche Böse sich nie nur in einzelnen Personen konzentriert und dass selbstverständlich auch ich, der ich Teil dieser Gesellschaft bin, davon was habe. Ja, also es ist ja, der Begriff Teufelsinsel ist ja ein Mythos, als seien das irgendwie entrückte Teufel, die irgendwie aus irgendwelchen mythischen Gründen rein böse geworden wären. Selbstverständlich sind auch die nicht so geboren worden. Das ist ja auch der Grund, weswegen der Wohlfahrtsausschuss sagt, wir müssen die nicht umstandslos töten. Es gibt immer noch eine Chance, ja, auch wenn die in dieser Abgeschiedenheit sein muss, wenn man die davon abhalten muss, weiter ihr blutiges Handwerk. Es gibt immer noch eine Chance. Es ist eigentlich ein progressiver Gedanke von Bestrafung dahinter. Ob und wie der dann realisiert werden kann, ist wieder eine ganz andere Frage.
Ja, ich habe mir das Zitat, ich wollte das Böse einmal aus einer anderen Perspektive sehen, rausgeschrieben, weil ich das ganz spannend finde. Machst du das auch, also abgesehen in dem Buch, wird das ja wirklich sehr, sehr behandelt, dass man genau dieses Böse mal von der anderen Seite betrachtet. Machst du das auch im echten Leben?
Nee, also meine Arbeit als Journalist war wenig die Reportage oder ist wenig die Reportage, sondern der Kommentar. Das heißt, Verbrechern vor allem, die ja sehr interessante Art Mensch sind, weil sie die normalen Grenzen des Verhaltens bewusst, sogar berufsmäßig teilweise überschritten haben. Das ist ja spannend per se mal. Aber damit mit solchen Menschen bin ich nie begegnet. Ja,
ja, der Protagonist in dem Buch ist ja auch Journalist und begibt sich eben auf diese Reise. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das wäre eher nichts für dich oder
Nein.
als okay.
Nein. Also, wie soll ich sagen, wenn man mir die Chance gegeben hätte, jetzt irgendwelche Drogenbarone oder solche Gestalten, wie sie da halt sind, ich glaube, nein, ich hätte zu argen Respekt vor der, also Putin zum Beispiel oder sowas. Ich glaube, ich würde einen Mindestabstand zwischen mir und ihm von etwa 100 Metern. Ich glaube, das ist das Minimum. Ja, also das ist nur ein Beispiel jetzt. Ja, aber es gibt ja viele. Ja.
Gibt es einen Bereich, einen journalistischen Bereich oder einen Themenbereich, wo du dich gerne als Journalist mal reinstürzen würdest?
Ja, Wissenschaft und Forschung. Das fände ich sehr spannend. Also gerade auch im Moment. Da tut sich einiges und es gibt einige, wie soll man sagen, Writer's Blocks quasi bei den Wissenschaften. Und das ist eine interessante Situation. Man hat den Eindruck, es ist was im Umbruch. Ein neues Verständnis zum Beispiel in der Physik könnte sich langsam vorbereiten. Es gibt viel Unzufriedenheit mit der Physik, wie sie gerade läuft. Also sowas fänd ich sehr, sehr interessant. Und weiterhin politische Kommentare, das mache ich ja gewohnheitsmäßig, ja.
Das heißt, also die Teufelsinsel hat gar nichts Autobiografisches. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich in den ersten Sätzen gelesen habe, Journalist.
Nein. Der Held ist ja eigentlich, und das ist ja, wie soll man sagen, das ist ja seine Besonderheit. Ich weiß gar nicht, ob es so viele von der Sorte gibt. Er war ja früher Polizist. Und ist eher aus Zufall in den Journalismus reingerutscht. Ob das irgendwie realistisch ist, zumal in Deutschland, weiß ich nicht. Aber das ist auch der Grund, weswegen er immer als flotte Kennmarke sagt, um anderen Leuten zu erklären, wie er da gelandet ist. Er wollte das Böse mal von einer anderen Seite sehen, anstatt immer im Verhörraum oder in der Sonderkommission oder so. Ja, das ist der Grund, weswegen er das sagt. Das hat er sich gewissermaßen so als flotten Jeton, den man den Leuten hinwerfen kann. Und er weiß selber, dass es so nicht stimmt. Ja, aber es kommt ja auch raus, hat er im Grunde seine Kollegen satt, mehr oder weniger. Ja.
Okay, Markus Hammerschmidt, vielen lieben Dank, dass du hier bei uns gewesen bist im Interview.
Gerne.